Wir sind wieder zurück. Ein weiteres Podcast-Jahr ist vergangen und mittlerweile ist es ja Tradition, aufs Jahr zurückzuschauen. Ich habe mir sagen lassen, dass alles, was man zweimal macht, in Köln Tradition ist. Also hier sind wir. Auch dieses Jahr ist wieder viel passiert und wir wollen uns dem Ganzen hier wieder mal widmen. Und ja, gehen hier dreiteilig vor. Zuerst widmen wir uns dieses Mal den von euch eingesendeten Fragen. Dann werfen wir stichpunktartig einen Blick auf das vergangene Jahr, wobei wir kaum alles beleuchten werden können, weil war viel. Und am Ende geht es natürlich darum, Danke zu sagen. Der erste Teil, die Zuschauerfragen. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Ja, wunderbar. Dann fangen wir gleich mal an, denn ein gewisser Jan hatte ein paar Fragen. Gleich mal eine schöne Frage zu Beginn. Hast du eine Lieblingsfolge, thematisch oder wo die Recherche besonders spannend gewesen war?
Natürlich würde ich sagen, dass ich alle Folgen toll fand und die Recherche natürlich immer spannend ist. Besonders, ich kann mal sagen, erstmal, was ich vielleicht nicht so toll fand. Es war der deutsche Thronstreit. Warum? Muss ich, glaube ich, nicht mehr weiter ausführen. Es war einfach viel zu komplex und zu verwirrend. Was mir aber Spaß gemacht hat, wo ich aber zugeben muss, dass ich da nicht so viel recherchiert habe, war die Folge mit dem Tobias vom Mittelalter Digital, wo wir die religiöse Dimension des Mittelalters gesprochen haben. Also, wer sich fürs Mittelalter interessiert, was Ritter angeht, Burgen, was weiß ich alles, oder selbst Kaufleute oder sowas, muss sich auch immer mit der Religion beschäftigen, weil das alles als Überbau ja beeinflusst und durchdrungen hat. Und wie gesagt, da habe ich nicht so viel recherchiert, das hat eigentlich Tobias gemacht, aber wie er mir das erklärt hat, wie er euch das erklärt hat, ich habe da sehr viel gelernt, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich dir. Ist ja eine schöne Folge geworden und Kooperationen sind auch immer super.
Genau.
Wo wir schon bei Favorites sind, was war denn allgemein dein Highlight dieses Jahr? Mal abgesehen vielleicht von Folgen oder so, was war dein Podcast-Highlight?
Es gab natürlich viele Highlights, lieber Jan, der du ja diese Frage gestellt hast. Du meinst neben dem Bericht vom WDR, einem Interview oder vielleicht in Tremmenbodensee. Also du schließt das alles aus, glaube ich, ne? Wenn ich das so recht verstehe, lieber Jan. Dazu kommen wir auch vielleicht später in dem zweiten Teil. Was ich noch cool fand dieses Jahr, nur von der Atmosphäre her, vom Setting her, ne? Wie gesagt, alle Gesprächspartner waren toll, haben Spaß gemacht. Aber als ich Anfang des Jahres diese Folge gemacht habe, wo ich eigentlich in Anführungszeichen nur mich mit dem Direktor des Museums Schnütgen, dem Herrn Moritz Wölk, hinsetzen wollte, haben wir einfach ganz spontan gesagt, warum sollen wir uns denn hier hinsetzen? Lass uns doch einfach jetzt, es war schon nachts, lass uns doch einfach durchs dunkle Museum gehen und die
Nachts im
Objekte,
Museum.
genau, nachts im Museum und die Objekte einfach mal live in Stille und im Dunkeln begutachten und ein Museum mal ganz für sich allein zu haben, in Dunkelheit, in heiligen Hallen, das war schon eine Atmosphäre, die leider natürlich in der Podcast-Folge gar nicht rüberkommen, weil es ist ja nur audiomäßig aufgenommen worden. Aber für mich und für Herrn Wölk war das, glaube ich, eine ganz schöne Erfahrung.
Ja, nö, also das trifft doch die Definition von einem persönlichen Podcast-Highlight ganz gut, würde ich sagen.
Ja, genau.
Jetzt mal den Blick von der Vergangenheit auf die Zukunft. Jan würde es nämlich auch interessieren, ob du dir denn vorstellen könntest, eine Live-Podcast-Folge im kommenden Jahr umzusetzen. Vielleicht auch mit Live-Musik von 4812.
Ja, lieber Jan, da müssten wir aber auch erstmal kurz erklären, was ist denn 4812? Das ist von den Jungs von Podcast 2x02, deren Musikband, die covern gerne kölsche Lieder, ja, und treten hin wie auf Fahrfesten auf in Kneipen und sonst was. Live habe ich sie noch leider nicht erlebt, aber ja, vielleicht wäre es wirklich mal eine schöne Gelegenheit im kommenden Jahr. Das Witzige ist, wir sind eigentlich schon seit einem Jahr im Gespräch, was das angeht, das mal umzusetzen. Da hätte ich nämlich eigentlich eine wunderschöne Idee, wo wir Live-Musik und Geschichte und Podcasting in einen Hut werfen können, aber darauf müsst ihr wohl noch eine Weile warten.
Ja, auf gute Dinge wartet man doch gern noch mal. Und zu guter Letzt hat er ja noch eine Frage, nämlich, deine Fans hören natürlich gerne deine Stimme im Podcast, aber kannst du dir denn auch vorstellen, dass du in Zukunft ein Buch oder Ähnliches rausgibst?
Lieber Jan, das ist eine tolle Frage.
So.
So eine Politikerantwort, ich weiß. Ich würde wunderbar gerne ein Buch schreiben und ich habe schon ganz oft Bücher, Buchprojekte angefangen, aber nie zu Ende geführt. vielleicht finde ich mal über die Feiertage Zeit, mir mal was auszudenken, weil das Problem ist eigentlich immer, mir fehlt so das Thema. Man könnte jetzt sagen, gut, du hast ja deine Podcast-Skripte, druck die doch einfach ab. Keine Ahnung, finde ich irgendwie zu billig. Und so, und vielleicht würde ich gerne noch mal ein Buch nutzen, mal übergreifender zu schreiben, anstatt man nur meistens schlaglichtartig für ein gewisses Event oder so, ne, wie es hier im Podcast meistens ist. So, ich kann es mir natürlich vorstellen, ich kann mir vieles vorstellen im Leben, aber da müssen wir noch, glaube ich, auch eine Weile warten.
Ja, ich meine, man weiß nie, wann die Muse zuschlägt, sage ich mal. Ne? Also.
Und wer Buchideen hat, gerne melden. Ich setze es gerne um und dann können wir uns ja einigen darüber, wie die Tantiemen dann verteilt werden für den Millionenbestseller, den wir dann schreiben werden.
Offizieller Aufruf ist raus.
Genau.
Guter Schritt, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Fragen, Jan. Danke.
Und der nächste heißt wirklich so.
Peregrinatio religiosa.
Ja.
Okay. Kommen wir zu weiteren Fragen. Da hat nämlich auch Peregrinatio religiosa eine eingeschickt. Nämlich, das ist auch sehr interessant, was ist dein liebstes typisch kölsches Essen und gibt es eine Geschichte zu dem Gericht dazu?
Ja, ihr müsst wissen, Peregrinatio religiosa ist ein Pseudonym. Dahinter steckt eine Person, die kirchengeschichtlichen Content auf Instagram macht und auch gerne pilgern geht und Reliquien sammelt und auch beobachtet. Könnt ihr ja mal gerne auf Instagram anschauen. Er hat mich im Hintergrund schon sehr oft beraten bei kirchengeschichtlichen Fragen. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön dazu. Ja, klingt ein bisschen langweilig, aber mein Lieblingskölschessen ist eigentlich der halbe Hahn. Ne? Also ein Röggelchen mit einem dicken Stück Gouda drauf, Senf und Butter und Gürkchen. Manchmal ändert sich das ja von der jeweiligen regionalen Lage. Und so, und da gibt es ja verschiedene Legenden dazu, dass irgendwie, oh mein Gott, wie waren die Geschichten nochmal, dass irgendwie ein Gastgeber die Leute veräppelt hat irgendwie, weil er irgendwie nicht genug Geld hatte für ein Festbankett und statt eben halbe Hähnchen auszuteilen, eben Röggelchen mit Käse serviert hat. Es gibt noch eine andere Abwandlung der Legende, aber das fällt mir jetzt spontan leider nicht ein. Ich würde gerne Himmel und Erd gerne mögen, aber ich muss gestehen, ich habe noch nirgendwo Himmel und Erd gegessen, wo es mir geschmeckt hat. Da war die Blutwurst, die Flönz, sorry, war immer viel zu trocken und schmeckte noch nichts. Also das perfekte Himmel und Erd suche ich in Köln immer noch vergeblich.
Ja, vielleicht kannst du dir das auf deine Jahresvorsatzliste setzen. Meine kleine Tour durch ein paar kölsche Restaurants, Brauhäuser.
Genau.
Also, oder wer weiß, vielleicht kennt jemand perfektes Gericht. Dann auch gerne melden.
Genau.
Ein weiterer Beitrag kam von Lars. Auch er hatte sich danach erkundigt, welche Folge dir bei der Vorbereitung der Stellung am meisten Freude bereitet hat. Ich denke, das hast du jetzt quasi ja schon angeschnitten. Aber genau, er selbst sagt auch, dass ihm zwei Folgen besonders gefallen haben, nämlich einmal die Schnipselfolge zur Buchbesprechung Tatort Köln, True Crime von 1074 bis 1894 und die reguläre Folge Nummer 57, der Dagobert Duck des mittelalterlichen Kölns und die Menschen im 12. Jahrhundert. In dem Zusammenhang hat der liebe Lars aber auch die Frage, auf welches Thema freust du dich denn besonders im Jahr 2025?
Ja, wir sind ja jetzt im Podcast, jedenfalls bei den chronologischen Folgen, im 13. Jahrhundert angelangt. Wir kommen in die Endphase, wo die Kölner Bürgerschaft gegen ihren Erzbischof kämpft. Wer hat die weltliche Macht in der Stadt? Und dann wird die Schlacht von Worringen natürlich. Ich denke mal, sie wird 2025 stattfinden. Die größte Ritterschlacht.
Nicht stattfinden, hoffentlich.
Hoffentlich nicht wieder. Worringen ist heute ein schöner, gemütlicher Stadtteil im Norden Kölns. Damals natürlich weit außerhalb der ummauerten Stadtmauer. Worringen ist ja auch heutzutage noch sehr weit weg vom Zentrum. Nee, aber ich meine, das ist 1288 einer der größten Ritterschlachten des europäischen Mittelalters. Und die Vorgeschichte, alles drumherum, da gab es einen wunderschönen riesigen Tagungsband zu, als mal irgendwann ein Jubiläum war, glaube ich, 1988 haben die den rausgebracht. Da kann man, glaube ich, sehr viel Schönes erzählen. Und ich hoffe auch, irgendwie ein paar Expertenstimmen bis dahin einsammeln zu können. Aber das wird etwas sein, worauf ich mich schon ewig drauf freue. Kriege sind doof, kacke, aber wenn sie in der Vergangenheit liegen und fast mehr als 800 Jahre, Nee, das sind noch nicht mehr als 800 Jahre zurückliegen, dann kann man sie natürlich mit einer gewissen Distanz auch betrachten und sich aus wissenschaftlicher Sicht dafür begeistern. Doch darauf freue ich mich wirklich sehr.
Ja, das stimmt. Apropos wissenschaftliche Sicht, Rina fragt sich, was ist das beste Kölsch?
Ja, die liebe Rina, auch auf Instagram bekannt als Traveling Historian. Ich mag unseren Austausch fachlich wie auch über Gott und die Welt. Hier liebe Grüße an dieser Stelle. Was mein Lieblingskölsch ist, ich freue mich immer über diese Frage, weil eine schlimmere Frage wäre, was wäre das Kölsch, was ich nicht mag? Da habe ich auch ein paar, aber auch da die Frage nicht gestellt wird, drehen wir es halt um. Die Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. Ich glaube, die wurde auch bei 2x02 gefragt. Also mein absolutes Lieblingskölsch ist weiterhin Mühlenkölsch. Ganz einfach, simpel. Auch das Bier, was Konrad Adenauer sich bis nach Röndorf, glaube ich, liefern ließ als Bundeskanzler. Ja, das ist ein stabiles Kölsch, was auch ein bisschen mehr Geschmack hat als die meisten anderen Kölschsorten. Die anderen Halbkölsches, die wir in den letzten Jahren hatten, so wie Päffgen oder Schreckenskammer, die habe ich zu selten getrunken. Da kann ich nicht so beurteilen.
Ja, apropos Kölsch. Der Bürgermeister, a.k.a. Tim von 2x02, hat auch eine Frage reingeschickt, nämlich, nichts mit Kölsch zu tun, was war das Überraschendste, was du zur Geschichte Kölns dieses Jahr erst erfahren hast?
Das ist eigentlich, glaube ich, so eine überbordende Entwicklung, die mich überrascht hat. Also wir sehen ja Geschichte immer als einen Ablauf von Ereignissen und in der Retrospektive entsteht immer so der Eindruck, es musste ja genauso geschehen, wie es passiert ist. Und ich fand das Überraschendste, und jetzt wird es ein bisschen nerdig, es ist nicht so ein offensichtlicher Fakt, den ich hier nenne, aber ich hatte es immer so verstanden, dass die mittelalterliche Stadtgeschichte so lief, Bürgerschaft, Erzbischof, die mögen sich nicht. Die kämpfen so lange, bis einer verloren hat und der andere gewonnen hat. Und was ich merke, ist, dass das so eine Wellenbewegung ist. Ne? Mal nähern sich beide Seiten an. Ich meine, wir können ja eh nie von der Bürgerschaft reden. Das sind ja, ist ja eine Gruppe von Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten politisch-wirtschaftlich mächtigen Männern. Die mal biedern sie sich wieder an, mal vertragen sich, mal kämpfen sie gemeinsam sogar erfolgreich miteinander, also füreinander, also sind verbündet und helfen sich gegenseitig. Und dann haben wir halt diese großen Beispiele, wie in der Zukunft dann die Schlacht von Boring, wo man sich spinnefein sein wird. Und das fand ich interessant, dass Bürgerschaft und Erzbischof im Kampf um die weltliche Macht in der Stadt eigentlich oft über Jahrzehnte, lange Phase, gute Episoden der Zusammenarbeit hatten und sich auch gegenseitig gestärkt haben in ihren jeweiligen Streben nach mehr Macht, Wohlstand und sonst was. Und ja, natürlich, irgendwann musste es dann wohl krachen, so wie es ja auch in anderen Städten des mittelalterlichen Reiches passiert ist. Aber es ist halt nicht so schwarz-weiß, wie man denkt. Ne?
Ja, was ein Statement, du. Ich hoffe, die Frage ist damit gut beantwortet. Eine weitere Frage kommt von Anna. Anna würde sich dafür interessieren, was für ungewöhnliche Tiere wurden einst mal in Köln gesichtet?
Also sehr ungewöhnliche Tiere, die könnt ihr noch live sehen. Die haben wir beide schon oft live erlebt, als ein Freund von uns beim Rheinauhafen gewohnt hat. Er wohnt da jetzt nicht mehr, stalkt ihn bitte dort nicht. Sind diese Papageien, diese Grünen, weißt du noch? Die an der Bushaltestelle was ist das, der alte Zollbehörde, ne? Am Rheinauhafen. An der Bushaltestelle, da saßen die da, ganze Bushaltestellen-Ding voll gekackt haben.
Ja, das war auch eine witzige Geschichte, oder?
Ja, genau. Es war mal ein Pärchen, die ausgebüxt sind. Also wir reden hier von dem größten Inzest der Stadt Köln, denke ich mal. Die haben sich munter fortgepflanzt und einen Schwarm gebildet. Ne? Dann ist irgendwann mal, ich weiß auch nicht mehr in welchem Jahr oder Jahrzehnt, sogar mal ein Wal, also ein kleiner Wal ist mal bis nach Köln geschwommen. Echt? Und sogar weiter. Ja.
Oh.
Und hat es dann aber auch wieder zurückgeschafft.
Oh, schön.
Also er hat überlebt. Ich habe leider, ja, dadurch, dass es jetzt wirklich spontan beantwortet ist, er hat es aber zurückgeschafft. Aber warum er sich in den Rhein verirrt hat, keine Ahnung. Ja, das sind so ungewöhnliche Tiere, die Köln mal erlebt hat, die mir so spontan einfallen würden.
Na, wäre doch was für eine Schnipselfolge oder so.
Ja, diese Geschichte von dem Wal. Guter Hinweis, merken wir uns.
So, weiter im Text. Alexandra fragt sich, was deiner Meinung nach der am meisten unterschätzte Stadtteil ist und wieso? Emoji, der sich die Augen zuhält.
Also wie gesagt, Köln hat 86 Stadtteile, wenn ich mich nicht irre. Und da gibt es viele, die ja nicht immer den besten Ruf haben. Ne? Und das finde ich schade. Ich glaube, ich kann nicht behaupten, in allen 86 Stadtteilen gewesen zu sein, aber ich würde sagen, so drei Viertel von drei Vierteln dieser 86 bin ich schon drin gewesen. Und ich finde, dass jeder Stadtteil, egal welche Vorurteile er hat, wenn man mal dorthin geht, ist es vielleicht dann doch ganz anders, als man es denken mag. Ne? Und ich finde es auch manchmal schade, wie so auf Social Media oder Netz oder vielleicht sogar im Podcast, wer weiß, über manche Stadtteile gesprochen wird. Weil man darf nie vergessen, in jedem Stadtteil leben Menschen, sehr unterschiedliche Menschen auch. Machen wir da Butter bei den Fischen zum Beispiel. Finkenberg ist auch als sehr negativ konnotierter Stadtteil betitelt oft in den Medien und der Bevölkerung. Da kann man aber super gut lecker essen gehen. Oder woran ich wunderschöne Kindheitserinnerungen habe. Klar, ein Kind sieht die Welt mit ganz anderen Augen als ein erwachsener Mensch. Aber ich habe Chorweiler in den 90ern und in den frühen Nullerjahren erlebt, einfach weil meine Großmutter dort gewohnt hat. Und ich fand diese Betonwüste von Chorweiler total interessant. Das hat mich an, damals kamen die damals neuen Star Wars Filme raus. Ich hatte Chorweiler, so der S- und U-Bahnhof, der kombiniert ist, hat mich so ein bisschen an so einen Raumhafen von Star Wars erinnert. Oder diese Schluchten von Chorweiler ein bisschen an die Hauptstadt von Star Wars, ne, also Coruscant und so ein bisschen. Das Einkaufszentrum war ein riesiges Erlebnisfeld für mich, wo meine Oma mit dem Rollator durchfahren konnte. Und man kannte auch irgendwie in diesem Einkaufszentrum alle, also nicht alle, aber viele, die dort gearbeitet haben. Ne, wenn ich an diesen zoologischen Fachhandel denke mit seinen Fischen oder sowas, ja. Jetzt fällt mir nur dieser Laden ein. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, diese 90er, Nullerjahre waren die Zeit, wo Chorweiler wirklich an einem Tiefpunkt war. Also auch wirklich, wo Immobilienhaie, ne, da viele Häuser haben verkommen lassen, die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner auch im Stich gelassen worden sind, von allen, von Wirtschaft, Politik und zum Teil auch von der Gesellschaft und sowas. Und trotzdem habe ich Chorweiler aus dieser Zeit in sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ja. Und ich glaube auch, um es jetzt nicht zu verworren zu machen, ich interessiere mich auch für Stadtentwicklung, Chorweiler hat eigentlich für die Zukunft beste Karten, ein schöner Stadtteil zu werden, weil alles ist auf einem Raum, es ist ÖPNV-mäßig perfekt angebunden. Und wenn da auch wirklich mal, würde es ja auch, um Gottes Willen, hat sich vieles verbessert in den letzten 20 Jahren, dann kann das echt ein Stadtteil der Zukunft werden, so wie er auch einst mal geplant war.
Ja, nee, hast du doch gut zusammengefasst. So, weiter geht's mit einigen Fragen von Antje. Um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern, fangen wir doch einfach mal an mit dem Fragengewitter. Einfach nicht drüber nachdenken. Ich sag dir entweder oder und du antwortest einfach. Einfach das, was da zuerst in den Kopf kommt.
Alles klar.
Bist du bereit?
Ja.
Okay. Arno oder Bruno?
Arno natürlich.
Trude Herr oder Willi Milovic?
Mein Herz schlägt für Trude.
Theophano oder Agrippina?
Theophano, tut mir leid, Agrippina.
Altstadt Nord oder Altstadt Süd?
Altstadt Süd.
Severinstraße oder Eigelstein?
Das ist gleich hier, Severinstraße.
Muscheln oder Himmel und Erd?
Das weißt du, Antje, Himmel und Erd dann.
Frings oder Höfner?
Dann Frings, ja.
Albertus Magnus oder Lehrer Welsch?
Albertus Magnus, natürlich.
Nippes oder Ehrenfeld?
Nippes, natürlich.
Offenbach oder Blackfuss?
Sorry, Jacques, aber Blackfuss.
Gut, super. Gestritten werden kann in den Kommentaren. Da kannst du dich dann ausführlich dazu äußern, wenn Redebedarf besteht. Aber das waren jetzt erstmal ein paar Statements. Und ja, um jetzt wieder ein bisschen ins Detail zu gehen, da hat die Antje auch ein paar Fragen gestellt. Nämlich erstmal, welche drei Dinge in Köln würdest du ändern, wenn du absolutistischer König von Köln oder Erzbischof wärst?
Ja, da wird es leider schon fast politisch, aber ich versuche es nicht so tagespolitisch wie möglich zu machen. Ich würde ein umfassendes Verkehrskonzept für Köln aufstellen, wirklich schauen, dass alle Verkehrsteilnehmer und Träger für das 21. Jahrhundert angemessen ihren Platz und ihren Bedarf haben. Ich gehe da jetzt nicht so stark ins Detail ein, aber eine U-Bahn muss da auch drin sein und natürlich auch bessere Fahrradwege, aber auch für diejenigen, die es einfach durch die Anbindung nicht können, auch für Autos muss noch Platz sein. Nummer eins. Das Zweite wäre, und das weißt du selbst, Antje, ich würde eine Kommunalreform durchführen und sagen, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin muss wieder durch den Stadtrat gewählt werden, damit wir nicht dieses Patt im Stadtrat haben, wie wir es seit fast einem Jahrzehnt leider haben. Das dritte Ding wäre, glaube ich, mal gut zu schauen, ja, es ist eigentlich mit dem zweiten Ding verbunden, ne? Mal städtische Strukturen zu überprüfen, ob die wirklich so notwendig sind oder nicht. Mal Köln ganz von neu aufdenken.
Ja, super. Das war Willem Fromm, Ihr Kandidat für den absolutistischen König von Köln. Also, ja, he approves this message. Gehen wir mal weiter. Bestes historisches Ausflugsziel rund um Köln.
Ja, da würde eigentlich, auch wenn die Burg weitestgehend der Romantik oder der Vorstellung, wie man sich Mittelalter im 19. Jahrhundert vorgestellt hat, einfallen, ich liebe Schlossburg. Mhm. Also kann man das noch zum Kölner Umland nehmen? Das ist ja an der Wupper, bei Solingen.
Ich denke, alles, wo wir von Köln aus irgendwie ohne großes Tramram hinkommen, ja. Aber, gehört ins Kölner Umland, oder?
Da habe ich schöne Kindheitserinnerungen dran. Und die Burg ist einfach, auch wenn sie überhaupt nicht historisch korrekt ist, ich finde die Burg wunderschön.
Manchmal kommt es auch ein bisschen einfach auf die Atmosphäre an, oder?
Eben. Und Drachenfels natürlich, sorry.
Classic.
Ja, es ist schon so, nennen wir es obvious auf Deutsch? Selbstverständlich.
Offensichtlich.
Offensichtlich, dass es mir schon nicht mehr einfällt.
Kann man da eigentlich immer noch mit den Eseln hoch?
Ja, wenn du unter 12 Jahre bist. Oder 8.
Fast. Schade.
Wir brauchen dann schon ein Pferd, glaube ich.
Naja. Man kann ihn ja auch an der Leine hochführen, oder?
Ja, warum nicht?
Ja. Anyway. Nicht verzagen, weiter im Kontext. Wie würdest du die aktuelle Situation und Bedeutung von Köln im historischen Vergleich einordnen? Zum Beispiel befinden wir uns im Niedergang, wie nach dem 30-jährigen Krieg, oder in höchster Blüte, wie im Hochmittelalter.
Also,
wie beurteilst du die Situation der Stadt?
Also liebe Antje, erstmal habe ich ganz vergessen, vielen lieben Dank, stellvertretend an, ne, du bist jetzt stellvertretend für alle Patreon- und Paypal-Leute hier, wir haben uns ja auch schon im echten Leben ein paar Mal getroffen. Vielen Dank für deinen Support und alles Liebe und Gute für dich auch in diesen Tagen. Ne? Aber nein, natürlich, wir befinden uns nicht im Niedergang wie nach dem 30-jährigen Krieg, aber das ist ja etwas, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen politisch, aber ich mache es wieder nur an der Oberfläche. Köln hat all die Probleme, die alle Kommunen haben in Deutschland. Ne? Viel zu viele Ausgaben, viel zu viele Aufgaben übertragen bekommen und irgendwie kommt das Geld aber an anderer Seite nicht rein. Und deshalb würde ich sagen, wir sind gerade schon in einer, jetzt nicht Krisenphase, aber wir müssen uns nur angucken, was alles gekürzt wird im städtischen Haushalt nächstes Jahr, im Kultur- und Sozialen vor allem. Es sind jetzt nicht die rosigen Zeiten wie früher, wo wir jedes Jahr ein neues Museum eröffnen konnten. Im Gegenteil, ne? Also unsere Museen sind geschlossen. Ja. Und wir leben eigentlich gerade von der Substanz, die vor uns geschaffen worden ist und tun nicht genug, um in die Zukunft zu investieren. Ich halte es jetzt, wie gesagt, ist ein Geschichte-Podcast, jetzt lieber so Oberfläche. Aber nein, wir befinden uns nicht im Niedergang wie nach dem 30-jährigen Krieg, um Gottes Willen. Köln ist eine attraktive Stadt, die Menschen kommen gerne hierher. Negative Beispiele davon sind halt, dass die Mieten sehr, sehr teuer sind. Aber sie sind teuer, eben weil auch so viele Leute nach Köln kommen.
Also sind wir so in der Mitte gerade.
Genau.
Vielleicht.
In einer Umbruchsphase, würde ich sagen.
Oh. Ja. Das ist der historische Fachbegriff.
Und das kann gut ausgehen, es kann schlecht ausgehen. Es liegt an uns.
Willem Fromm, Ihr Kandidat für einen absolutistischen König von Köln.
Genau.
Jetzt mal vielleicht ein bisschen positiverer Ausblick. Welche Stadtgeschichte außer der Kölschen interessiert dich eigentlich am meisten oder generell?
Also es wird ja hier explizit nach Stadtgeschichte gefragt. Ne? Man mag jetzt denken, ich mag Kölner Geschichte so gerne, weil ich Kölner bin. Aber eigentlich liegt es daran, dass ich halt hier lebe und hier geboren bin und aufgewachsen bin. Ich glaube, ich kann mich für jede Stadtgeschichte begeistern. Ich meine, das weißt du selber. Wenn ich irgendwo hinreise mit dir,
ja.
Was mache ich als erstes, bevor ich da ankomme? Ich schaue mir die Geschichte des Ortes an. Will wissen, warum ist der Ort so, wie er ist und sowas. Und ich würde nicht sagen, dass ich die Stadtgeschichte einer anderen Stadt super besonders finde. Also doch, natürlich eine Ausnahme. Das ist leider wieder so 0815, Rom natürlich. Die Stadt Rom hat mich immer inspiriert, auch wenn ich seit 20 Jahren nicht mal oder mehr als 20 Jahren nicht mal dort gewesen bin. Und es war ja auch die Geschichte der Stadt Rom, die mich für Geschichte begeistert hat als kleines Kind. Und auch der Podcast The History of Rome, der mich zu diesem Podcast inspiriert hat. Ja doch, Rom, ganz klar.
Ja, es gibt eine Antwort.
Also es gibt doch eine Antwort.
Ja, jetzt noch mal was zum Nachdenken. Welches sind deine Top 3 kölschen historischen Lieblingsfiguren und warum?
Liebe Antje, du weißt, Historiker antworten auf sowas eigentlich nicht. Ne? Das gibt's nicht. Jede Person ist grau, manche sogar grauer oder eher dunkler, manche ein bisschen weißer, was die moralische Sache angeht. Also, was Lieblingsfiguren dann angeht, heißt nicht, dass ich dann denen nacheifern möchte oder deren Persönlichkeit toll finde, sondern dass ich sie interessant finde. Das kann aber auch im negativen Sinne gewesen sein. Also ein Jan von Werth finde ich super interessant, weil er wirklich vom Knecht sich zum General im Dreißigjährigen Krieg hochgearbeitet hat, aus dem Nichts, in einer Zeit, die durch Stände und was weiß ich alles geprägt war, wo eigentlich es nicht so die Aufstiegschancen gab. Aber der Krieg hat ihm halt einen Aufstieg ermöglicht. Finde ich sehr interessant. Heißt nicht, dass ich dem nacheifern möchte, um Gottes Willen. Und dann weißt du natürlich Agrippina, Theophano. Ich habe immer ein Herz für Charaktere, die es schaffen, entgegen aller Widrigkeiten sich durchzubeißen. Ne? Agrippina als Frau eigentlich im Römischen Reich hat sie eigentlich nichts zu sagen. Man hat es irgendwie doch geschafft. Ob sie jetzt wirklich so böse war oder nicht, muss man halt drum streiten. Ihr kennt meine Meinung dazu aus entsprechender Folge. Und Theophano hat ja ein ähnliches Schicksal. Und dazu kommt noch, dass sie eine Ausländerin ist aus dem fernen Griechenland, kommt in Italien und dann im nördlich der Alpen an, spricht die Sprache bestimmt doch erstmal gar nicht, ist vollkommen kulturfremd und schafft es dann am Ende doch mit Mitte 20 ein ganzes Reich zu regieren. Und das erfolgreich.
Ja. Ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Es geht jetzt nicht um die moralische Wertbarkeit, sondern welche Personen du am interessantesten findest.
Genau.
So, ich glaube, wir sind jetzt auch tatsächlich bei der allerletzten Frage angekommen. Ja, ist auch eine nette Frage, eine schöne. Stellen wir uns mal vor, eine Fee stellt dir ein dickes Budget für einen kölschen historischen Spielfilm zur Verfügung. Welches Thema würdest du verfilmen?
Puh. Das Ding ist halt bei Agrippina und Theophano, ne? Sie sind sehr bedeutend für Köln, ne? Um an die vorherige Frage anzuknüpfen, aber sie sind halt auch sehr oft nicht in Köln unterwegs. Ich würde gerne etwas nehmen, was direkt in Köln stattfinden würde. Da würde ich so ähnlich, ich ändere es ein bisschen. Ich will nicht einen Spielfilm, wir sind ja in den Zeiten der Serien. Ich würde gerne so eine Serie wie, hieß einfach, glaube ich, nur Simple Rome, ne? Die HBO-Serie. So eine Serie wie HBO's Rome haben für Köln im 13. Jahrhundert. Weil, wie gesagt, da passiert viel. Da könnte man könnte das echt gut aufbauen mit den patrizischen Familien, die sich verbünden unter einer bekämpfenden Erzbischof. So ein Mini-Game of Thrones auf Köln nur runtergebrannt. Ich finde, da bieten historischen Quellen genug Stoff für und das wäre ein sehr interessantes Spektakel zum Anschauen.
Ein guter Pitch, den kannst du mit der Buchidee in die Akten legen.
Das ist schon ganz gut. Das 13. Jahrhundert, ja.
So, nachdem wir uns all diesen schönen und interessanten Fragen gewidmet haben, kommen wir jetzt mal zum klassischen Jahresrückblick. Fangen wir da an, wo das Jahr anfängt, im Januar. Da lud die Stadt Köln die freie Szene der Kölner Geschichte ins NS-Dock am Appellhofplatz ein. Du warst auch dabei. Erzähl mal, wie waren da deine Eindrücke?
Ja, es war eine echt schöne und interessante Veranstaltung, weil da zum ersten Mal der Stadt bewusst wurde, glaube ich, wie viel Ehrenämter und auch Leute abseits der Museen und städtischen Institutionen oder im LVR und was es nicht sonst noch gibt, sich mit Kölner Stadtgeschichte beschäftigen. Und ich weiß noch, wie ich da ankam am NS-Dock im Appellhofplatz, als ich reinkam, wurde ich direkt von einigen anderen erkannt aus der freien Szene. Man lernte die alle mal kennen, die man höchstens vielleicht mal auf Facebook erlebt oder in E-Mail-Newslettern. Und ich kam in den Raum rein mit einer Leinwand und der war komplett leer. Und ich dachte, hey, ich dachte hier gerade im Eingang waren noch ganz viele Leute. Und dann merkte ich, das war schon der Zusatzraum. Ich war zwar pünktlich, aber der erste Raum war schon so voll, dass die einen zweiten Raum öffnen mussten im NS-Dock. Also ich glaube, das hat die Stadt richtig unterschätzt. Und was mich gefreut hat, war wirklich, wie gesagt, dass die Stadt mal das anerkannt hat, dass es diese Szene gibt. Ja, du merkst meine Atempause. Das Traurige war, es war ein One-Hit-Ding. Ne? Also es hat die liebe Samantha Bornheim gemacht, die bei der Stadt Köln in verschiedenen Stellen, aber auch beim LVR irgendwie arbeitet. Beim Mikwa, glaube ich, ist sie angestellt und hat das für 3 Monate für die Stadt gemacht, als Beauftragte für die freie Stadtgeschichtsszene. Aber die Stelle ist danach wieder eingedampft worden. Sie hat einen Bericht geschrieben. Es ist nichts weiteres passiert. Auch diese geforderte Vernetzung von uns, von der freien Szene, hat leider auch nicht stattgefunden. Also es war eine schöne Veranstaltung, aber sie ist leider nicht fortgeführt worden. Und wenn man an die leeren Kassen der Stadt Köln denkt, wird es wohl auch leider nicht fortgeführt. Wir wollen ja auch kein Geld haben. Wir wollen eigentlich nur Vernetzung, eine Plattform haben zur Vernetzung. Ne?
Ja.
Sehr schade drum eigentlich.
Ja, wäre sehr schön, wenn das vielleicht in Zukunft in irgendeiner Form wieder reaktiviert werden könnte.
Ja.
Aber wer weiß, ne?
Das müssten die Damen und Herren im Rat der Stadt Köln beschließen.
Dann kam der Februar und surprise, surprise, die WDR-Lokalzeit klopfte bei dir an.
Was war da? Das war eine Überraschung, obwohl war nicht die ganz große Überraschung, weil sie schon halb angekündigt worden ist. Ein lieber Zuhörer namens Thomas hat sie mir geschrieben, wie es halt in Köln ist, ich kenne da wen. Ich guck mal, ob die Lokalzeit über dich berichten möchte. Und ein paar Tage später war es dann auch soweit, eine Volontärin klopfte bei mir an. Und dann musste es wirklich ziemlich schnell gehen, weil die Volontärin hat nur noch bis zum Ende des Februars gearbeitet beim WDR. Dann zog die schon weiter zu den nächsten Stationen, entweder im WDR oder bei anderen Fernsehsendern. Und das Coole war, beim Dreh hatte ich eigentlich freie Wahl, wie ich das gestalten wollte. Ne? Die meinten natürlich, typisch Fernsehen, ist ja nicht böse gemeint, ich weiß, Fernsehen will tolle Bilder. Die wollten filmen, wie ich hier in der Rumpelkammer zu Hause sitze und aufnehme. Ich habe gesagt, nein, das bei aller Liebe und bei der Gelegenheit, ich zeige nicht meine Wohnung oder sowas. Dann kann ich auch die geniale...
Auch wenn sie sehr schön ist.
Auch wenn sie sehr schön ist, natürlich von dir eingerichtet. Ja. Dann kam ich dann auf die Idee, lass uns doch einfach das Social-Media-Studio der Stadtbibliothek nutzen, die damals noch auf hatte am Neumarkt, glücklicherweise. Und das Tolle war, Stadtbibliothek war sofort einverstanden und hat uns Tür und Tor geöffnet. Und da ist ein schöner Dreh raus entstanden. Den dann leider auch mit ein bisschen, dafür kann auch die Volontäre nichts, aber der Beitrag wurde halt immer wieder geschoben. Ne? In der Welt passiert vieles.
Ja.
Da ist ein Bericht über einen Podcast über Köln, der ja zeitlos ist, so gesehen, nicht so dringend wie wenn irgendwie was beim FC oder sowas passiert. Ne? Also der Beitrag wurde immer wieder geschoben. Es hieß immer, ja, dann wird er gesendet. Und dann kam immer ein paar Stunden vor die WhatsApp, nee, tut mir leid, Willem, wird wieder geschoben. Kann ich verstehen, ist aber natürlich nervenaufreibend, weil klar, ich konnte entscheiden, wie der Dreh gemacht wird. Ne? Wir haben uns ja über das römische Köln unterhalten im Beitrag. Aber ich wusste natürlich nicht, wie der Beitrag aussieht. Wir haben Pressefreiheit. Die lassen sich natürlich nicht reinreden, wie die ihren Beitrag gestalten. Mhm. Und als dann der Beitrag, glaube ich, dann im April, glaube ich, erst erschienen ist, bin ich fast vor Anspannung gestorben, weil in dieser halben Stunde, die Lokalzeit Köln ja läuft, kam auch, glaube ich, kurz vom Wetter erst. Mhm. Also so um 19.50 Uhr oder sowas. Ja, aber war dann ganz witzig im Fernsehen zu sehen. Ich meine, du fandest es ja auch sehr erheiternd,
ja,
mein großes Gesicht da auf einer WDR-Leinwand zu sehen.
Ja.
Nö, aber war ein cooles Team. Auch ich weiß nicht, wie man die beruflich nennt. Kameramann war cool drauf.
Kamerateam.
Der Tontechniker war cool drauf. Und die hatten beide auch innovative Ideen, das so zu filmen, ne, was man im Beitrag ja auch sieht.
Ja.
Ja. War eine sehr, sehr schöne Sache, über die ich sehr, sehr dankbar bin. Großer Dank natürlich an die beteiligten Personen beim WDR, aber auch wie gesagt an Thomas, der mich da weiterempfohlen hat.
Ja, super. Aber das war jetzt natürlich auch nicht das einzig Aufregende, denn gleich im März hattest du einfach drei besondere Podcast-Folgen auf einmal. Stadtmuseum, Museum Schnütgen und dann noch der Ehrenbürger Wallraff. Wow.
Ja, da merkt man, wie der Kölner Kalender funktioniert. Ne? Im Januar sind doch alle irgendwie verkatert von Weihnachten und Neujahr, dann kommt Karneval und dann ist im März natürlich alles auf einmal passiert. Und ich fand einfach schön, man fühlte sich mal kurz wie so ein Vollzeit-Podcaster, ne? Weil das halt alles gleichzeitig stattgefunden hat. Ich natürlich auch dann die Freiräume mir auf der Arbeit schaffen musste durch Urlaube und so weiter und so fort. Aber das war echt toll. Da wurden Veranstaltungen gemacht, eben zum 20. Todestag von Ferdinand Franz Wallraff. Ich will immer Franz Ferdinand sagen wie die Band, aber das ist falsch. Ferdinand Franz Wallraff, eben die schon vorhin besprochene Nachtführung durchs Museum Schnütgen war toll. Und dann wurde das Stadtmuseum, ja der Interimstandort im Modehaus Sauer, wurde ja mit großem Pompösen, das ist nicht böse gemeint, aber es war halt wirklich wie so ein Festival, wurde eröffnet mit Live-Musik und sowas. Das war natürlich etwas... Und die Podcast-Folge natürlich dazu, auch mit Stefan Levi-Johann aus dem Stadtmuseum. Fand ja auch statt zur gleichen Zeit. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Monat als Podcaster für mich.
Ja,
ja.
Super. Aber es ging natürlich auch noch weiter mit ein paar erfreulichen Dingen. Im Juni zum Beispiel hast du für das Amt für Vielfalt eine Live-Podcast-Folge im Stadtmuseum zum Diversity Day gemacht. Wie hast du das empfunden?
Ja, das war schon eine echte Herausforderung für mich, weil, wie gesagt, dieser Podcast wird in meiner Freizeit gemacht. Ich hatte 3 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, also nur 3, jetzt nicht 6. Und mit dem musste ich allen natürlich erstmal Vorgespräche machen, dann musste ich das Gespräch strukturieren. Da habe ich auch, gebe ich gerne zu, erstmal gestruggelt bei der Bandbreite, die 3 Personen abgebildet haben, irgendwie einen gemeinsamen Gesprächsverlauf zu finden. Da haben die mir auch gut bei geholfen. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar an dieser Stelle. Und die Nacht davor habe ich auch nicht geschlafen. An dem Tag hatte ich mir früher freigenommen, hatte gedacht, komm, vielleicht kannst du noch eine Stunde irgendwie verpennen oder so, um den Schlaf nachzuholen, hat nicht funktioniert. Jetzt total übermüdet da angekommen im Stadtmuseum, waren quasi Backstage und da haben auch die 3 Leute, mit denen ich dann später das Gespräch geführt habe, live im Eingang des Stadtmuseums auch wirklich mir nochmal die Nervosität genommen. Und ich finde, die Podcast-Folge ist auch wirklich schön geworden. Das Schöne ist bei so einer Live-Podcast-Folge in Kooperation mit anderen, dass sie die Technik übernehmen. Und ich musste gar nicht wie sonst bei Interviews gucken, läuft der Ton gerade richtig oder nicht. Das wurde live von einer Fachkraft, die dazu gebucht worden ist vom Stadtmuseum und vom Amt für Vielfalt, wurde das geregelt. Das war auch ganz nett und eine spannende Erfahrung. Aber ich muss sagen, es war schon sehr, sehr aufwendig. Also das würde ich nächstes Mal mal etwas organisierter und mit mehr Vorlauf auch vor allem aufziehen. Aber ich bin froh, dass ich das mitgenommen habe.
Ja, eine sehr tolle Gelegenheit auf jeden Fall. Und Juni, das heißt, danach kommt der Sommer mit der gewohnten Sommerpause in deinem Podcast-Programm. Aber ja, die war jetzt ja auch nicht ganz inaktiv, muss man sagen, war ich ja auch irgendwie live dabei.
Genau. Ja, das ist schade, dass es im Podcast dann nicht so abgebildet werden kann für euch. Ne? Also ich habe vieles gemacht, um Sachen vorzubereiten für die nächste Zeit oder auch einfach mal mich so bei Leuten zu, nicht bedanken oder so, aber auch auszutauschen, die mir so im Hintergrund oft geholfen haben. Ne? Also wir sind an den Bodensee gefahren, nach Konstanz, um dort die Reichenau-Ausstellung anzuschauen. Aber wer arbeitet im Badischen Landesmuseum, der liebe Marvin vom Podcast Epochentrotter. Viele werden bestimmt den Podcast Epochentrotter kennen, weil er ist einer der erfolgreichsten Geschichte-Podcasts Deutschlands. Aber viele werden ihn vielleicht auch noch nicht kennen, weil er hier noch gar nicht zur Sprache kam. Und das ist so eine Sache, die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht mitbekommt, wie sehr ein Marvin, aber auch eine Katharina, ne, die beiden machen den Podcast Epochentrotter, wie sehr die mir im Hintergrund helfen. Habt ihr aber alles noch nie mitbekommen, weil unsere gemeinsame Podcast-Folge, die wir dann gemacht haben, auch erst im Februar, also nach dieser Rückblick-Folge hier, erscheinen wird. Und da vielen Dank dafür, Marvin, für deine Führung durch die Reichenau-Ausstellung, für die Freikarten, die wir auch gekriegt haben dafür.
Dankeschön.
Auch für das nette Essen danach und so weiter. Ja. Und das Schöne war, 2 Fliegen mit einer Klappe, dadurch, dass Konstanz natürlich wie eine Exklave Exklave von der Schweiz umgeben ist und Zürich nicht so weit weg ist, habe ich dann auch noch den lieben Roger von Pax Augusta getroffen. Auch das werdet ihr vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Pax Augusta ist ein Computerspiel, was in Entwicklung ist, von einem einzelnen Mann, der gar nicht mal Entwickler ist, sondern das in seiner Freizeit macht. Der hat sich Coding und was man alles für Games erstellen braucht, sich alles selber beigebracht, bin ich schon seit Jahren im Austausch, unterstütze auch sein Projekt. Er unterstützt mich auch so businessmäßig, so im Hintergrund, wie man vielleicht Sachen angehen könnte. War auch mal schön, ihn wiederzusehen, weil ich habe ihn schon einmal erlebt, aber das war auf der Gamescom hier in Köln. Da war der arme Kerl, du hast es ja auch miterlebt damals auf der Gamescom. Er war so übermüdet und fertig von, ich glaube, schon 4 Tagen Messe, die er intus hatte. Und es war ja auch so laut, wir konnten eigentlich nur so ein paar Sätze reden. Und dann musste er auch weiter irgendwie mit weiteren Messebesuchern, Business machen. So, und hier in Konstanz hat man endlich mal Gelegenheit, live vor Ort uns in einem schönen Café am Bodensee hinzusetzen und uns mal über Gott und die Welt auszutauschen. Das hat mir wirklich sehr gefallen, ja.
Ja, hast du auf jeden Fall eine schöne Sommerpause auch noch viel geschafft.
Genau.
Eine schöne Sommerpause. Und ja, dann gab es in diesem Jahr noch ein Highlight. im November, nämlich ja, jetzt dann mittlerweile auch eine Tradition, kann man sagen, eine kölsche Tradition. Denn der zweite Kölner Podcast-Tag fand statt. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, das Interessante war, man dachte so, ja, der erste Kölner Podcast-Tag, für diejenigen, die nicht dabei waren, weil es war ja nur 4 Leute von euch allen überhaupt dabei beim ersten Kölner Podcast-Tag, das fand damals im Fort 10 im Agnes Hedel statt. Dieses Mal waren wir mit den anderen Kölner Podcasts, waren wir in der Hauptquartier der Roten Funken, in der Ulrippforte. Und von außen denkt ihr, ja gut, die Ulrippforte ist nur dieses Türmchen, kurz zum Klotwigplatz. Aber nein, die haben das vor ein paar Jahren massiv unterirdisch ausgebaut. Und das war wirklich, also, mein Rote Funken fühlt euch nicht beleidigt, wenn einer von euch jetzt gerade hier zuhört, aber ihr habt halt Geld. Und das sieht man halt, mit eurer 200-jährigen Tradition habt ihr euch da was geschaffen, was wirklich Wahnsinn ist.
Ne? Wo ist jetzt der Dissmann?
Ja, wo ist der Dissmann? Ne? Aber das ganze Hauptquartier von denen ist ein einziges Museum. Und dann ist, Fun Fact, auch das passiert, dass ich selber mich dann da mit dem Präsidenten der Roten Funken, ganz netter Kerl übrigens, und anderen Podcasts habe ich mich da rumgetrieben in dem Hauptquartier, auch den Turm hinauf, die Ulrippforte selber. Und habe mich so darin verloren, dass ich meinen Aufnahme-Call verpasst habe. Nämlich gleichzeitig, während wir dort rumgelaufen sind, uns unterhalten haben, Führungen gemacht haben, also bekommen haben und sowas, fand halt im Senatszimmer der Roten Funken die Aufnahme statt, die der liebe Uli und der Frank und der Yannick vom Podcast Das Köln-Ding der Woche alles organisiert haben. Und ich, Idiot, war ganz oben in der Turmspitze und habe auch nicht auf Handyanrufe gehört und so, weil ich die Schneiderei begutachtet habe, deren Archiv, da würde ich mich gerne mal einschließen lassen nachts. Tolle Erfahrung. Wunderschön. Also ich freue mich schon auf den dritten Podcast-Tag, wo auch immer der dann stattfinden wird. Das wird bestimmt wieder mal eine ganz neue Erfahrung dann wieder.
Ja. Nee, super. So, jetzt sind wir auch schon mit dem formellen Teil durch. Aber ja, am Ende lässt man sich ja auch noch mal Zeit für vielleicht Dinge, die du noch gerne erwähnen möchtest. Hau's einfach raus.
Ja, gerne. Also wie gesagt, wenn ich beim Jahresrückblick wirklich alles genannt hätte, was passiert ist, dann hätte das diese Folge noch größer gemacht, als sie bereits ist. Also dankbar bin ich beispielsweise dem, und wenn ich wen vergesse, tut es mir wirklich leid. Ich habe wirklich versucht, nochmal in mich zu gehen, wirklich an alle zu denken. Aber beispielsweise vielen lieben Dank ans Historische Archiv der Stadt Köln, mit Rheinischem Bildarchiv, wie sie jetzt heißen. Vielen Dank an das ganze Team dort, die es mir ermöglicht haben, immer schnell und unkompliziert alle möglichen Urkunden rauszukramen für Instagram, Social Media, die auch teilweise ja kleine Wortbeiträge gemacht haben in meinem Podcast zu einzelnen Urkunden wie den Kölner Schreinsbüchern. Oder mein Highlight war ja die Katze, die aufs Buch gepinkelt hat. Wenn euch das nicht sagt, ja, müsst ihr mal auf Instagram gucken, kann ich euch jetzt nicht nachvollziehen. Vielen lieben Dank natürlich an den Greven Verlag. Danke dafür, dass ich mit meinem Empfehlungssticker auf einer eurer Publikationen sein durfte, dass ich eure Bücher als Belegexemplare bekomme, egal welche das sind, dass ich in eurem Kundenmagazin erwähnt worden bin. Ja, das ist wirklich eine wunderschöne Zusammenarbeit. Also vielen Dank an Irene, Dennis, Damian, Jenny und sogar Felix, auch wenn du nicht mehr beim Greven bist, aber du warst ja dieses Jahr die älteste Zeit bei Greven. Und wenn ich bei Greven wen vergessen habe, tut es mir leid, war ein langer Arbeitstag heute. Das gleiche gilt im gleichen Atemzug fürs Museum Schnütgen an das Team, das mittelalterliche Kunstmuseum an Neumarkt, auch genauso alte, treue Unterstützer meines Podcasts. Ne? Also vielen lieben Dank, insbesondere an Kim und an dein gesamtes Team natürlich. Dann gilt natürlich auch Mittelalter Digital, Tobias. Wir haben uns ja dieses Jahr, glaube ich, jetzt schon dreimal sogar gesehen, werden uns im Februar wiedersehen. Das werden wir bald in einer eigenen Folge mal besonders besprechen, was das sein wird, weil mir fällt gerade das Datum nicht auswendig ein. Aber im Februar wird was ganz Tolles im Museum Schnütgen stattfinden, Stichwort Brettspiele. Vielen lieben Dank für deinen Support, dass du all meine Podcast-Folgen, solange sie im Mittelalter spielen, ich weiß, Neuzeit machst du nicht, Antike auch nicht, also solange sie im Mittelalter stattfinden, packst du sie auf deine Homepage und ja, auch du dienst mir oft als Sorgentelefon und als guter Berater. Auch, was ich ganz vergessen habe, war, als wir auf einer Rückreise von Polen waren, haben wir ja mal einen Zwischenhalt in Magdeburg gemacht und ich hatte dort einen kurzen Kaffee mit Katrin, die den Podcast Imimi macht, also irgendwas mit Mittelalter, den höre ich auch privat sehr gerne und schon sehr lange. Auch du hast mir schon oft bei fachlichen Fragen, aber auch so, was das Podcast-Game angeht, auch schon sehr oft geholfen. Wir tauschen uns ja auch weiterhin darüber aus. Liebe Katrin, vielen lieben Dank dir und Björn, vielen Dank, dass du auch beim Kaffee dabei warst. Ich hoffe, dein Account, der Geschichtsler, wird irgendwann auch wieder neues Leben bekommen. Und ich sage es jetzt leider sehr vulgär, fick die Hater, die deine Videos zum deutschen Grundgesetz fertig gemacht haben. Das war nicht nett. Ja. Er hatte YouTube-Videos über das Grundgesetz gemacht und dann kamen da irgendwelche Reichsbürger oder sowas und haben da wieder den ganzen Blödsinn erzählt mit, ne? Ihr kennt es, müssen wir nicht aussprechen. Dann auch vielen lieben Dank an Uwe von der Zonser Garnison. Als eine Ausstellung zur Belagerung von Neuss stattfand, in Neuss natürlich, im Clemens-Seels oder Klaus-Seels-Museum, mein Gott, habe ich vergessen. Das ist quasi das Stadtmuseum von Neuss. Da haben wir uns ja auch mal kurz kennengelernt. Du hattest auch deine Rüstung an, deshalb habe ich dich auch nicht sofort erkannt. Du hast ihn ja, glaube ich, auch gesehen. Genau. Ja, was traurig war, du hattest mich ja dann zum Sturm auf Zons eingeladen, so ein Reenactment Ding in Zons, auch im Zuge des Neusser Krieges wird da eine Schlacht dargestellt, wird irgendwann auch in meinem Podcast kommen, in 100 Jahren irgendwann bei mir. Da haben wir uns leider nicht gesehen, das Spektakel war so groß und wie gesagt, wenn ihr Rüstungen anhabt, seht ihr für mich alle gleich aus. Also ich hab dich da leider nicht gefunden. Schon erwähnt, war auch hier als Fragesteller unterwegs, vielen Dank an Peregrinatio Religiosa, vielen Dank für deine ganzen Tipps zur Kirchengeschichte des Mittelalters, nüchtern, fachlich, einwandfrei. Vielen lieben Dank dafür. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine gemeinsame Podcast-Folge. Vielleicht kommen wir da mal hin. Am Ende bleibt natürlich Danke zu sagen, wie an jeder normalen chronologischen Folge, an all jene, die mir Geld in den Hut geworfen haben, ein Trinkgeld gegeben haben. Und ich habe mal nachgezählt, mittlerweile sind es aber noch mal ein paar mehr geworden im Laufe des Dezembers. Über 121 verschiedene Personen haben mir dieses Jahr über PayPal gespendet. Manche sogar mehrfach, manche sogar monatlich. Und ich habe derzeit 38 aktive Patreons, die mir auch pro chronologischer Folge was in den Hut werfen. Insgesamt waren es aber schon 47, also zwischenzeitlich sind wir heute mal abgesprungen. Auch da vielen lieben Dank dafür. Also das hat wirklich auch mir oft finanzielle Spielräume gegeben, eben auch mal eben an den Bodensee zu fahren oder mal auch ein sehr, sehr teures Buch zu kaufen, wie irgendwie Die Kölner als Ritter oder so, das hat, glaube ich, fast 80 Euro gekostet oder sowas. Ganz am Ende natürlich, und wenn ihr bis hierhin gehört habt, bin ich euch äußerst dankbar. Danke am Ende natürlich jeden Einzelnen von euch, dass ihr mir eure Zeit schenkt, hier zuzuhören. Ich liebe den Austausch mit euch, ob das über E-Mails ist, über Social Media. Das Feedback ist fast weitgehend klar. Es gibt immer Idioten dazwischen, aber das sind 1% oder 0,1%. Ihr schickt mir zum Teil so tolle Nachrichten, wie der Podcast euch beeinflusst hat, wie ihr die Stadt da mit anderen Augen seht. Mir geht das übrigens genauso, seitdem sehe ich die Stadt mit ganz anderen Augen, vor allem wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin. Mir macht es furchtbar Spaß, auch wenn ich das alles als Hobby weiterhin neben meiner Arbeit mache, auch wenn es wirklich, das ist auch, gehört auch zur Wahrheit, auch wenn es manchmal äußerst stressig ist, macht es mir wirklich furchtbar Spaß, mit euch im Austausch zu sein. Und das könnt ihr natürlich auch weiterhin auf den gewohnten Plattformen sein, wie auf Instagram, per E-Mail, Facebook, nutzt das noch wer? Ja, ich glaube schon. Und wenn ihr es auch mal live machen wollt, wie gesagt, lade ich euch ein, jeden Mittwoch auf Twitch. Nur mit Ausnahme, jetzt über die Feiertage, liebe Leute, tut mir leid, da werde ich dann eine Pause machen. Das brauch ich mal. Aber ja, wirklich vielen lieben Dank, liebe Leute. Und ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen, oder?
Ja, das könnte man sagen.
Ja, deshalb, das Schlusswort gehört ja, glaube ich, immer mir bei sowas. Empfehle diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Bewerte diesen Podcast, wo ihr könnt. Und ja, kommt gut ins neue Jahr und madet Jod.